Die letzten 24 Stunden im Leben von Jesus sind ja in den Evangelien, wer diese Bücher mal aufschlägt, ziemlich dominant. Also man geht ja davon aus, Jesus hat 3 Jahre gewirkt, aber die letzten 24 Stunden im Leben von Jesus sind ganz breit berichtet, im Verhältnis sozusagen völlig überdimensioniert. Das zeigt etwas von der Bedeutung und dem Gewicht, das die letzten 24 Stunden im Leben von Jesus gehabt hat und bis heute hat. Von daher werden wir sozusagen jetzt in die letzten Woche im Zeitlupentempo, könnte man sagen, uns diese letzten 24 Stunden Jesu anschauen. Ich steige mal ein. Nicht das größte, aber das bekannteste Schiffsunglück aller Zeiten ist die Kollision der Titanic mit einem Eisberg im Nordatlantik. Der Zusammenstoß erfolgte um 23.40 Uhr in der Nacht des 15. April 1912. Um 2.20 Uhr geht das Passagierschiff unter und reißt 1.500 Menschen in den Tod. Das letzte Essen, das es am Vorabend des Schiffsunglücks in der ersten Klasse gibt, ist ein 11-Gänge-Menü. Eröffnet, ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Worte korrekt ausspreche, eröffnet mit Canapés l'Amiral mit Garnelen. Es folgt Suppe, Fisch und weitere Zwischenmahlzeiten wie gebratene Täubchen, Spargelsalat, Trüffel-Leberpastete am Salat Walddorf. Das Ende findet das Menü mit frischem Obst und Käse, aber nicht bevor noch etwas Süßes gibt. Eclairs mit Schokolade und französischer Vanillecreme, ein Gebäck aus Brandteig mit Füllung. Bei den Vorbereitungen dieses 11-Gänge-Menüs in der Bordküche weiß niemand, dass es das letzte Essen sein wird. Keiner der Passagiere rechnet an diesem Abend damit, dass die französische Vanillecreme für viele die letzte Gaumenfreude sein wird. Die Stimmung ist gut, die Bordkapelle spielt, man tanzt und amüsiert sich. Als Petrus und Johannes das abendliche Passamahl Jesu mit seinen Jüngern organisieren, wissen sie nicht, dass es ihre letzte Mahlzeit mit Jesus ist. Um 15 Uhr nachmittags bringen sie beiden wahrscheinlich ein Lamm in den Tempel, um es dort zu opfern, zusammen mit tausenden anderen. Während die Menschen Psalmen singen, wird dem Lamm die Kehle durchgeschnitten. Der Priester fängt das Blut in einem Gefäß auf und gießt es vor dem Altar aus. Ein anderer Priester schlachtet das Lamm. Petrus und Johannes nehmen das Fleisch mit in die Küche des Obergemachs, des Hauses in Jerusalem, an dem sie miteinander das Passafest feiern wollen. Dort wird das Lammfleisch in Öl und Wein mariniert und 3 bis 4 Stunden gegart. Gegen 19 Uhr kommen schließlich Jesus und die anderen Jünger dazu. Und auch die restliche Mannschaft von Jesus ist in diesem Moment nicht klar, dass es die letzten Stunden im Leben Jesu sind. Jesus ist in dieser fröhlichen Runde der Einzige, der weiß, dass dies seine Henkersmahlzeit ist. Das ungesäuerte Brot, der Wein, das Lammfleisch, auch die Bitterkräuter stehen auf dem Tisch. Bei dem Passafest geht es feierlich, fröhlich zu. Man feiert ein Mahl zur Erinnerung an Gottes entscheidende Rettungstat, an seinem Volk Israel. 400 Jahre waren sie damals unter den Peitschen in Ägypten versklavt. Und dann beruft Gott Mose, sein Volk, aus dieser Gefangenschaft zu befreien. Und das wird gefeiert an jenem Abend, Donnerstagabend. Petrus und Johannes hatten den Tisch gedeckt, die Stimmung ist gut, Lieder werden gesungen, dankbare Gebete gesprochen und die Schar freut sich auf das gute Essen. Nur einer unter ihnen weiß, dass es bald zur Kollision mit den führenden Männern in Jerusalem kommen wird. Nur einer weiß, dass sich unter seiner Mannschaft jemand befindet, der ihn verraten wird. Nur einer am Tisch weiß, dass schwere Leiden vor ihm liegen. Also, auf der Titanic weiß an jenem 15. April 1912 beim Abendessen, beim letzten Abendmessen noch niemand, was alle auf sie zukommt. In jedem Obergeschoss des Hauses in Jerusalem weiß nur Jesus, was auf ihn zukommt. Die Leiden klopfen vor der Tür. Lukas beschreibt die Szene der Henkersmahlzeit Jesu im Lukas-Evangelium so. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passahlamm opfern musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geh hin und bereitet uns das Passahlamm, damit wir es essen. Sie aber fragten ihn, wo willst du, dass wir es bereiten? Er sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug, folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht. Und sagte zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist die Herberge, in der ich das Passahlamm essen kann mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, schön ausgelegt, dort bereitet das Mahl. Sie gingen hin und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch. Denn der Menschensohn geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, doch weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, untereinander zu fragen, wer es wohl wäre unter ihnen, der das tun würde. Darf ich euch heute Morgen einladen, an diesem Abendmahlstisch jetzt Platz zu nehmen? Also Jesus und die 12 Apostel und wir sitzen an diesem Tisch und hören, was Jesus uns sagt. 3 Sätze, die er sagt. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passahlamm mit euch zu feiern. Diese Worte finden sich nur bei Lukas. In den anderen Evangelien beginnt Jesus gleich von dem Verrat zu sprechen, der einer seiner Freunde an ihm verüben wird. Hier aber steht, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passahlamm, dieses Passahmahl mit euch zu feiern. In wichtigen Stunden überlegen wir uns sehr genau, mit wem wir am Tisch sitzen wollen. Ihr kennt das alle. Bei Geburtstagen ist das so, oder bei Hochzeiten oder an Silvester und anderen wichtigen Stunden. Haben wir in den wichtigen Stunden jemanden, den wir uns mit am Tisch wünschen? Habt ihr? Weil er uns etwas bedeutet. Weil er wichtig für uns ist. Wen wir bei wichtigen Stunden gern dabei haben möchten, zeigt uns, welche Menschen uns etwas bedeuten. Manche von uns haben solche Freunde. Andere unter uns trauen sich nicht, bei ihnen anzurufen und sie zu fragen, ob sie mit ihnen gern ihren Geburtstag feiern wollen. Jesus ist froh, an diesem Abend Menschen um sich zu haben. Als für ihn der Tod näher rückt, findet er Trost und findet Gemeinschaft mit seinen Freunden. Er ist mit den 12 zusammen, mit denen er die letzten 3 Jahre durch dick und dünn gegangen ist und mit denen, die mit ihm in den letzten 3 Jahren durch dick und dünn gegangen sind. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt? Das ist Liebessprache. Das ist Verliebtheitssprache. Jesus zeigt also hier seinen Jüngern seine Zuneigung. Jesus hat die Kraft zuzugeben, wie wichtig ihm diese Gefährten und diese engen Vertrauten sind. Mit ihnen hat er gebetet, mit ihnen hat er Gott gepriesen, mit ihnen hat er die weiten Wege auf sich genommen, mit ihnen hat er gehungert und Feste gefeiert, mit ihnen hat er harte Kämpfe durchgestanden, mit ihnen hat er sein Leben geteilt. Ja, es sind seine Freunde. Und wir wissen nur zu gut, wie seine 12 Freunde alles andere als perfekt sind. Aber sie sind bei ihm, als seine finsteren Stunden vor ihm stehen. Wenn du wüsstest, dass du nur noch einen Tag zu leben hättest, dass es Zeit für dein letztes Abendessen wäre, mit wem würdest du gern an einem Tisch sitzen? Wen würdest du zu deiner Henkersmahlzeit einladen wollen? Es sind wohl die, die uns durch schwere Zeiten hindurch beten. Leute, mit denen wir über unseren Schmerz und über unseren Glauben reden können. Freunde, die uns zuhören und mit denen wir uns vorstellen können, Äpfel zu stellen. Jesus war froh um solche Freunde. Solche Freunde sind ein Geschenk. Wenn wir mit Jesu Abendmahl feiern, so sagt er auch zu uns, zu dir: Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, das Abendmahl mit euch zu feiern. Wir sitzen immer noch an Jesu Tisch und er sagt noch etwas Zweites. Doch seht, der mich verrät, sitzt hier mit mir am Tisch. Ihr könnt euch das sicher vorstellen, dass es besonders hart ist, von einem seiner Nächsten verraten zu werden. Da sind wir Jahre mit Leuten unterwegs. Und auf einmal erfahren wir, wie wir die ganze Zeit übel reingelegt wurden. Es hat sich eine berufliche Freundschaft ergeben, man hat viel miteinander unternommen, ist sogar zusammen in den Urlaub gefahren. Aber dann erfährt man, wie diese Freunde Dinge über einen in die Welt setzen, die wehtun. Man hat sich über viele Jahre die Treue gehalten, saß Tag ein, Tag aus miteinander am selben Tisch und hat miteinander gegessen. Und dann kommt es zum Bruch, den man nicht für möglich gehalten hat. Jesus sitzt am Tisch und er weiß, dass ihn alle seine Jünger verraten werden. Judas hat unter den 12 die schlechtesten Karten gezogen. Er verrät am offensichtlichsten. Er weiß womöglich schon vor dem Essen der Lammkeule, dass sein Kuss Jesus wenige Stunden später ausliefern wird. Welche Motive er auch immer gehabt haben mag, ob Geld, ob enttäuschte, nicht erfüllte Erwartungen, Lukas kann es sich in seinem Evangelium voller Erschrecken darüber nicht anders erklären, dass der Satan ihn gefangen genommen hat. Und auch der begeisterungsfähige Petrus, das Sprachrohr der Jünger, die Leitfigur unter ihnen, verleugnet Jesus wenige Stunden später. Und auch die restlichen Jünger werden Jesus allesamt im Stich lassen. Sie verdrücken sich in alle Himmelsrichtungen, weil ihnen ihr eigenes Leben näher liegt als das ihres Brotgebers und Weinbeschenkers. Noch ist Jesus nicht allein, aber er sieht sich schon allein. Noch sind seine Jünger um ihn, aber er sieht schon sein Verraten und Verlassensein. Und doch, und das finde ich erstaunlich, nennt er sie an diesem Abend seine Freunde. Vielleicht haben sie es nicht verdient, so genannt zu werden, aber Jesus nennt sie so. Das beeindruckt mich. Jesus hätte am Tisch auch sagen können: Ihr werdet mich alle verraten. dann hätten sich die Jünger nicht auf die Suche machen müssen, wie dieser eine ist und wer dieser eine ist, der ihn ausliefern wird. Das war mir in dieser Woche des Lesens unseres Buches am eindrücklichsten. Dieser eine Satz, dick unterstrichen, Tatsache ist, dass wir ihn alle irgendwann verraten, jeder von uns. Wann sind wir Judas? Wann sind wir Petrus oder einer der anderen Jünger, die sich verdrücken? Und wir müssen, wenn wir am Tisch Jesus sitzen, ihn fragen, meinst du mich? Und die Antwort kann nur lauten, ja. Wir wären alle mit dabei gewesen. Wir verraten ihn. Wollt ihr wissen, wie? Wenn wir unsere eigene Härte nicht mehr spüren, die wir anderen gegenüber an den Tag legen, ist das Verrat Jesu. Wenn wir ignorant darüber sind, wie es seiner Gemeinde geht, dann verraten wir Jesus. Wenn wir aufgegeben haben, uns zu freuen über jeden Einzelnen, der aus Verlorenheit herausfindet, dann verraten wir Jesus. Wenn wir den anderen nicht annehmen, wie wir selbst angenommen worden sind, dann verraten wir Jesus. Wir leben im Verrat Jesu. Doch seht, der mich verrät, sitzt hier mit mir am Tisch. Noch etwas Drittes sagt Jesus uns an seinem Tisch, an dem wir immer noch sitzen. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ist das nicht krass? Das Versagen und Verraten seiner Jünger hindern Jesus nicht daran, sie an seinen Tisch einzuladen. Er hätte sonst niemand anderes. Er hatte sich sogar nach ihnen gesehnt. Ich staune über Jesus. Unser Versagen und Verraten hindern ihn nicht, uns zu seinem Abendmahl einzuladen. So wie Jesus damals im Obergemach des Hauses in Jerusalem das Abendmahl geleitet hat, so bleibt er für seine Jüngerschar, für uns, der Hausvater. Die bitteren Kräuter stehen auf dem Tisch, auch etwas Salzwasser. Beides erinnert beim Passamahl an bittere Erfahrungen, an die Tränen, die das Volk Gottes nicht erspart blieben. Und als Jesus etwas von diesen bitteren Kräutern isst und etwas von diesem Salzwasser trinkt, sieht er sein bitteres Ende kommen. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab seinen Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Nicht das Brot, das beim Abendmahl in Händen hält, steht für seinen Körper, der in wenigen Stunden später mit Peitschenhieben übersät und mit Nägeln durchbohrt an einem römischen Kreuz hängt. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Wie so oft verstehen die Jünger seine Worte nicht. Trotzdem essen sie das Brot. Wenn wir Abendmahl feiern, erinnern wir uns woran, dass wir von jemandem erlöst wurden. Dass unsere Freiheit von jemandem erkauft worden ist. Dass Gott Mensch wurde, gelitten hat und für uns gestorben ist. Das ist die Geschichte, an die wir uns erinnern. Eine große und eine wichtige Geschichte. Wenn wir Abendmahl feiern, definiert uns das, wer wir sind. Dass wir versklavt waren an die Sünde und den Tod und nur für uns selbst gelebt haben. Und nach dem Mahl, Geschwister, nach dem Mahl sind wir frei. Sind wir Menschen, die ihren Erlöser kennen, die beschlossen haben, ihm nachzufolgen und die seine Gnade und Barmherzigkeit für ihr Leben annehmen. Halleluja. Abendmahl feiern ist ein feierliches, freudiges Ereignis, weil es für unsere Befreiung steht, für unsere Erlösung. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ich lande. Vorne am Bug der Titanic soll ein Übermütiger die Worte "No God", wir brauchen keinen Gott, an die Schiffswand geschrieben haben. Um 0:05 Uhr ordnet Kapitän Edward John Smith die Evakuierung der Titanic an. Gegen 0:45 Uhr lässt man das erste Rettungsboot ins Wasser. Viele Reisende der ersten Klasse hielten es für übertrieben, ihre Rettungswesten anzulegen. Von den vorhandenen 1.178 Rettungsbootplätzen wurden nur 705 genutzt. Viele Boote sind nur zur Hälfte besetzt. Eines der für 40 Passagiere ausgelegten Rettungsboote wird mit nur 12 Personen zu Wasser gelassen. Ein Grund dafür ist, dass das Schiff noch längere Zeit einen ziemlich stabilen Eindruck macht. Und viele der an Bord befindlichen Personen glauben, die Titanic ist ein sicherer Ort als die kleinen Rettungsboote. Schwestern und Brüder, lassen wir uns von den großen Schiffen dieser Welt nicht täuschen. Jesus ist Rettungsboot. Steigt ein. Er wird dich nicht enttäuschen und er wird dich an Land bringen. Als die Titanic, als Panik auf der Titanic losbricht, viele kennen diese Geschichte, spielt die Tanzkapelle was? Aufmunternde Musik, um die Passagiere zu beruhigen. Schließlich hilft auch das nicht mehr. Als es keinen Funken Hoffnung mehr gibt, befiehlt der Dirigent, ein altes Kirchenlied anzustimmen. Näher, mein Gott, zu dir. Näher zu dir. Das sind die letzten Klänge an Bord. Die Leiche des Dirigenten konnte später geborgen werden. In seiner Heimatstadt erhielt er eine Beerdigung. 30.000 Menschen versammelten sich, um Abschied von ihm zu nehmen. Auf seinem Grabstein wurden die Worte des letzten Liedes der Titanic eingemeißelt. Näher, mein Gott, zu dir. Näher zu dir. Amen.